Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin einer der Pastoren hier. Schön, dass ihr heute hier hingekommen seid. Schön, dass ihr uns heute ja live oder auch später dann anschaut, diesen Gottesdienst anschaut, dass ihr ja online mit dabei seid. Ich fand eben den Vergleich interessant. Corona, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Da hatte ich nur gedacht, wie cool wäre es, wenn unser Glaube genauso ansteckend wäre wie Corona. Ja, dass wir auch so eine 7-Tage-Inzidenz von 177 haben, ja, dass sich in 7 Tagen 177 Leute anmelden, ist das so? Bekehren, ist das mit den... Ein bisschen komplizierter, genau, auf jeden Fall bekehren sich dann viele, viele haben den Herrn Jesus lieb, ja, und anstatt, dass wir Todesfälle beklagen, haben wir Leute, die zum lebendigen Glauben kommen. Wie cool wäre das? Übrigens, dieses ansteckend in Englisch contagious, das war so ein Schlüsselwort, was ja mein Leben total verändert hat. Bill Hybels hat ein Buch geschrieben und hat mit dem Titel »Sei ein ansteckender Christ«. Und immer, wenn es jetzt um Krankheiten geht, um Ansteckung, dann ist gleich diese Assoziation da mit »Sei so ansteckend, dass Leute also auch ja, ansteckend angesteckt werden von dem Glauben, den wir haben. Wie cool wäre das? Und ja, wir arbeiten dran, indem wir auf Jesus schauen. Genau das wollen wir tun. Wir wollen auf Jesus Christus schauen, also den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist total schön. Das ist ja das, was mich durch Krisen durchträgt. Ja, das ist das, was ja einfach mein Leben bestimmt, dass ich immer wieder auf Jesus gucke. Ja, wir können auf so viele Sachen in unserem Leben gucken, alles, was schlecht läuft, ja, was Leute uns böse angetan haben, was, keine Ahnung, in den Nachrichten kommt. Und wir können uns mit so vielen Sachen beschäftigen, was uns runterzieht, was uns ablenkt, was unsere Aufmerksamkeit auf sich nimmt. Ja, und wir merken, und das ist auch so ein menschliches Phänomen, damit, womit wir uns beschäftigen, das, was wir imitieren, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, so werden wir ein bisschen, ja, so denken wir. Und deswegen ist es total wichtig für uns als Christen, und auch wenn du kein Christ bist, dich mit dem zu beschäftigen, was gut ist, was dir hilft, was dich ja voranbringt, und das ist halt nun mal Jesus. Und darum soll es in dieser neuen Predigtreihe gehen, wirklich diesen Blick auf Jesus, auf das Gute schauen, auf das, was uns weiterbringt. Mal ja, einen Schritt zurück und mal auf eine andere Metaebene gehen und gucken, worum geht's denn eigentlich wirklich in dieser Welt? Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und gibt's etwas außerhalb dieser Welt, was uns einfach helfen kann? Und heute ist der erste Teil dieser Predigtserie, Jesus und Doppelpunkt, Jesus. Und anstatt Jesus kommt nach dem Doppelpunkt ganz viele unterschiedliche Themen. Rebecca wird predigen, Jesus und Doppelpunkt, ich. Und wir schauen uns einfach an, wie Jesus sich verhält zu, ja, in dem Fall dann Johannes 15, glaube ich, ist das, zu mir selbst, ja, oder zu Frauen oder zu keine Ahnung was da noch alles für Themen kommt, indem wir auf Jesus schauen und von ihm lernen. Und darum geht's heute genau auch in dieser Predigt. Ich habe uns einen Vers mitgebracht aus Matthäus 11, der mich ziemlich beschäftigt, schon ziemlich lange. Und der, glaube ich, so ein Schlüsselvers sein kann für dein Leben, wo du nochmal Veränderung erfährst, wo du ein Stück näher zu Jesus kommen kannst, wo du wachsen kannst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ist dieser Vers vielleicht der Einstieg in Glauben, Einstieg in eine Beziehung mit Jesus Christus. Und dafür möchte ich jetzt erstmal beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute hier diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du der bist, der wirklich der Anfänger des Glaubens ist. Du bist der, durch den wir eigentlich glauben, der uns den Glauben geschenkt hat, der es möglich gemacht hat, dass wir glauben können, dass wir eine Beziehung zu dir haben können. Und dass du es auch bist, der uns durchträgt durch diese Beziehung, der an uns festhält. Du bist der Vollender des Glaubens. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, ja, dass es letztendlich auf dich ankommt. Und Jesus, du siehst, worauf wir unsere Augen ja, werfen, was wir uns anschauen, womit wir uns füllen. Und du siehst, wo wir vielleicht auch angstvoll hinblicken. Und hilf du uns wirklich, dass wir ja wieder neu einen Blick für dich bekommen. Dass wir uns ausrichten nach dem, was gut ist. dass wir uns ausrichten nach dem, was rettet, dass wir uns ausrichten nach dem, was, ja, was uns wirklich hilft. Und du siehst auch, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wie wir hier sind, wie wir zuschauen, wie es uns gerade wirklich geht. Du kennst unsere tiefsten Tiefen in unseren Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns heute jetzt hier begegnest, dass du unsere Herzen wirklich mit deiner Liebe, mit deiner Nähe berührst. Ich danke dir für den Moment der Ruhe, den du uns hier sonntags gibst, Woche für Woche, wo wir zur Ruhe kommen können. Und auch in diesem Gottesdienst, wo wir den Alltag durchbrechen und uns Zeit nehmen, auf dich zu hören, auf dein Wort, dich anzubeten und wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen. Und so bitte ich dich, Herr, begegne du uns, schenk du uns wirklich eine Berührung, etwas, was unser Herz heute berührt. Wir können das nicht tun, wir können es nur bitten, und da bitte ich dich drum in deinen, in Jesu Namen. Amen. Es gibt so einige Sachen, die ich als Erwachsener vermisse, die ich vorher als Kind hatte. So, und eine Sache ist Zeit. Ja? Wer hat so das Gefühl gehabt, als Kind hätte er mehr Zeit? Ja, stimmt das, Mats? Habt ihr mehr Zeit als Erwachsene? Ja, Leonie nickt, Mats ist nicht noch unschlüssig. Ja, aber als ich Kind war, ich hatte Zeit ohne Ende. Zeit spielte eigentlich gar keine Rolle. Zeit war einfach da. Und auch als Kind, es war auch immer todlangweilig. Ja, ich hatte Zeit ohne Ende. Wenn ich draußen war, gespielt habe, verging die Zeit. Ja, Zeit hat mich nicht interessiert. Irgendwann wurde es dunkel, da wusste ich, okay, wenn draußen die Laternen angehen, muss ich wieder nach Hause. Habe ich ignoriert. Ja. Und sonst, wenn ich zu Hause war und so, ich hatte so viel Zeit und auch mich zu langweilen. Ja, wir hatten noch kein Netflix damals. Ja, Internet gab es auch noch nicht. Also Zeit war wirklich so eine Währung, etwas, was ich als Kind viel hatte. Und was als Kind, was ich da auch hatte, das war diese Ruhe oder dieses unbeschwerte Leben. Ja, ich weiß, nicht alle Kinder haben ein unbeschwertes Leben, aber ich denke mal so, die meisten Kinder haben ein relativ unbeschwertes Leben. Sie sind eigentlich, man braucht sich um nichts kümmern, ne? Man weiß, Papa und Mama, die kümmern sich drum, oder Onkels oder Familie oder was weiß ich. Ja, man hat keine großartigen Verantwortung, man geht schon ganz schön unbeschwert durch dieses Leben. Und irgendwann kippt das, irgendwann verändert sich das. Ich weiß nicht, wann dir das erstmal klar geworden ist, dass diese Unbeschwertheit irgendwie vorbei ist. Also bei mir fing es so langsam an, so wo es Richtung Schule ging. Ja, erste Klasse war noch, hatte ich noch Zeit, da war es noch unbeschwert, und irgendwann wurde es dann so, in der Grundschule wurde das dann immer mehr, dass es dann doch, das Leben auf jeden Fall doch beschwerter wurde, hektischer wurde. Auf einmal hat man Deadlines gehabt. Kinder haben normalerweise nie Deadlines, außer wenn sie ihr Kinderzimmer aufräumen müssen. Ja, aber dann in der Schule fing es an mit Deadlines in der Ausbildung, und irgendwann, so gefühlt, bin ich aufgewacht und hatte nur noch Hektik, Stress, keine Zeit mehr. Das Leben war irgendwie kompliziert und irgendwie war man verantwortlich für bestimmte Sachen. Spätestens wenn du verheiratet bist, Kinder hast, ja, und Hund oder sonst irgendwas, bist du auf einmal verantwortlich. Selbst wenn du ein Auto hast, bist du verantwortlich, musst alle 2 Jahre zum TÜV. Irgendwie das Leben ist komplizierter geworden und hektischer. Unser Leben ist komplex, wir leben in einer komplexen Welt. Und wenn ich mit Leuten rede, das größte Thema oder die größte Sorgen, die Leute meistens haben, ist irgendwie Hektik, Zeit, Stress, zu viel, Überforderung, alles ist so kompliziert, Ängste, wie geht's weiter, Ängste auf der Arbeit, behalte ich meinen Job? Jetzt in dieser Corona-Zeit ist das so mit Hauptthema, diese Ungewissheit. Und man merkt so, die Menschen werden oder sind überfordert. Und ich merke das bei mir auch. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche Urlaub gehabt oder diese Woche Urlaub gehabt, und irgendwie kam ich nicht runter und habe gemerkt, irgendwie, du bist irgendwie immer noch überfordert. Irgendwie so eine stetige Überforderung, die geht mit uns allen ein bisschen, ich will euch nichts aufquatschen jetzt hier, irgendwie eine Überforderung oder sowas, ja, vielleicht ist ja nur mein Thema, aber ich glaube, diese Überforderung geht so durch unsere Gesellschaft, wir alle spüren das, so eine unterschwellige Überforderung und wir sehnen uns so ein bisschen nach Ruhe. Ich kenne einen, der hat gesagt, hier, der ist letztes Jahr Rentner geworden, der hat sich auch gesehnt, nach Ruhe, nach Geduld, weg von diesen Überforderungen, die er hat und ist jetzt Rentner geworden letztes Jahr und wisst ihr was? Er hat keine Zeit. Es ist so stressig, Rentner zu sein. Ich habe echt Angst, Rentner zu werden, ja, wenn ich das so höre und mitkriege. Ja, vielleicht, weil man jetzt momentan nicht nach Ägypten fliegen kann oder so. Ja. Aber es ist irgendwie stressig und schwierig. Und wir merken, wir Menschen beschäftigen uns und versuchen uns, durch die Hektik und den Stress, den wir haben, das macht was mit uns, das verändert uns. Das macht auch was mit unserer Gottesbeziehung. Ja? Wenn ich mit Leuten spreche, haben die das Gefühl, die sind nicht mehr connected mit Gott. Es ist schwierig, Gottes Stimme zu hören. Nicht alle. Bei manchen. Und wisst ihr was? Hektik und Stress und Beschäftigkeit ist der Killer für deine Gottesbeziehung. Ist der Grund, warum du Gott nicht hörst. Das ist der Grund, warum deine Beziehung zu Gott vielleicht oberflächlich ist. Weil du beschäftigt bist. Weil du in Stress lebst. Weil du in Hektik bist. Weil du getrieben bist. Und ich glaube, der Feind freut sich und der Feind möchte, dass wir ja ganz schön beschäftigt sind. Ganz schön viel Hektik haben. Und es gibt dieses schwierige Wort oder dieses gefährliche Wort Ruhe. Zur Ruhe kommen. Einerseits sehen wir uns danach, zur Ruhe zu kommen. Wir möchten zur Ruhe kommen. Wir möchten endlich mal entspannen, die Füße hochlegen, so wie ich diese Woche das auch machen wollte. Ich wollte ein Mittagsstäbchen machen und zur Ruhe kommen. Und was passiert in dieser gefährlichen Ruhe? Auf einmal kommen die Gedanken hoch. Dann beschäftigt dich auf einmal das. Dann denkst du, hättest du das noch machen müssen auf der Arbeit, die hättest du noch besuchen müssen. Das hast du immer noch nicht gemacht. Und was macht man dann, weil diese Gedanken hochkommen, du kannst dich irgendwie, keine Ahnung, das macht was mit dir. Das machst du, du holst dein Handy raus, ja, und surfst erstmal eine Runde. Ja. Oder du guckst dir die WhatsApp-Nachrichten an und wenn dir keiner geschrieben hat, was sehr traurig ist, ja, guckst du halt den Status von anderen Leuten an, ja, und stalkst die. Ja. Das hat mir jemand gesagt, das Handy ist eine Dopamin-Slot-Maschine, also wo ständig Dopamin ausgeschüttet wird, weil du immer ständig gucken musst, sind neue E-Mails, da ist irgendwas da und es macht dich glücklich und es macht was mit dir und es zieht die Aufmerksamkeit auf dich. Aber letztendlich ist es nur eine Ablenkung, ja, und etwas, was zwischen dir und Jesus steht. Und jetzt kannst du alles Mögliche nehmen, ja. Wenn du eigentlich zur Ruhe kommen willst, was machst du? Wie machst du das? Viele machen das, sie machen Netflix an. Sie müssen sich erstmal entspannen. Ja, und machen einen Serienmarathon. Oder keine Ahnung was. Oder suchen sich eine Beschäftigung, um aus der Beschäftigung rauszukommen. Und ich glaube, das ist schwierig. Und wir sehen uns alle nach der Ruhe, die aber auch so gefährlich ist, weil so viele Gedanken kommen. Und jetzt kommt dieser Blick auf Jesus ins Spiel. Das, was wir nicht wirklich brauchen, ist nämlich wirklich eine Ruhe. Nicht nur eine Ruhe als momentanen Zustand, ja, wie wenn du auf der Couch liegst und mal zur Ruhe kommst, sondern wir brauchen eine Ruhe, die wirklich tiefgründig ist, die wirklich unsere Seele berührt, die uns wirklich unsere Seele Ruhe schenkt. Und deswegen wollte ich diese neue Predigtreihe, die wir jetzt heute starten, Jesus und, ins Leben rufen, wo wir wirklich uns auf Jesus ausrichten, auf Jesus schauen, damit wir alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen, indem wir auf Jesus gucken, von ihm lernen und weiter in die Tiefe hineinkommen. Uns damit beschäftigen, mit dem, was uns wirklich gut tut, was uns wirklich weiterbringt und was nicht nur gut für uns ist, sondern auch gut für andere. Und da liebe ich diesen Vers, ja, aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und das ist wirklich ein Vers, mit dem man sich gut beschäftigen kann. Das ist mein Vers aus Matthäus 11. Und dort sagt Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich denke mal, viele von euch fühlen sich da vielleicht angesprochen. Es gibt vielleicht wenige, die sagen, ja, ich leide nicht, ich mühe mich nicht ab, alles fällt mir leicht, ja, ich habe keine Lasten im Leben, alles fällt mir nur so zu, ich bin Glückskind, ja, ich bin Gustav Ganz, alles läuft. Aber ich denke mal, wir alle haben unsere Lasten. Der eine mehr, der andere weniger. Und alle mühen sich in irgendeiner Art und Weise ab. Ist auch gar nicht negativ, das ist halt so. In diesem Leben ist es so, dass wir Lasten tragen, dass wir Lasten mit uns tragen und dass wir uns abmühen. Das ist in diesem Leben so. Da braucht sich keiner zu schämen, keiner braucht ein schlechtes Gewissen deswegen haben, keiner muss sagen, oh, deswegen bin ich nicht normal. Ja, sondern das ist halt so. Damit müssen wir leben. Damit dürfen wir leben. Das ist Teil des Lebens. Und jetzt verspricht hier Jesus, ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch eine Pause geben. Ich werde euch Frieden geben. Und er sagt, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Oder in der Luther-Übersetzung, ihr findet Ruhe für eure Seelen. Ja? Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus verspricht hier, dass du zur Ruhe kommst. Und hier geht es nicht um diese Ruhe, vielleicht auch, ja, nicht diese, ich liege auf der Couch und habe Ruhe, sondern um diese Ruhe als Lebensgrundzustand. Ja? Dass du einen tiefen Frieden, eine tiefe Ruhe, eine tiefe Liebe, eine tiefe Freude in dein Leben erlebst, was ja dich durch eine Corona-Zeit bringt, durch eine Scheidung bringt, ja, durch schwierige Situationen mit deinen Kindern, durch Krankheit, durch Krisen, durch Krieg, durch die freudigen Sachen, dass du wirklich als Mensch eine tiefe Ruhe einfach erlebst. Davon spricht dir Jesus, das verspricht Jesus. Und Jesus sagt, und wenn du dich fragst, wie kriege ich diese Ruhe, da sagt Jesus, ganz einfach, du kriegst diese tiefe Ruhe für dein Leben, wonach du dich sehnst, ja, wofür du geschaffen bist, du bist nicht für die Hektik geschaffen, sondern du bist für die Ruhe geschaffen, die kriegst du ganz einfach, indem du mir vertraust und von mir lernst. Wie gesagt, als ich diesen Bibeltext gelesen habe, da kam es mir so, dass ja, ich muss von Jesus lernen, ich darf von Jesus lernen. Ja, und deswegen war mir das wichtig, dass wir diese Predigtreihe machen, dass ihr euch auch damit beschäftigt, dass ihr mit auf diesen Zug raufspringt, nochmal sich euch neu auf Jesus ausrichtet und euch Zeit nimmt, von Jesus zu lernen. Und häufig ist es ja so, wenn wir uns das Leben von Jesus angucken oder wenn wir Predigten hören oder sonst irgendwie auch Bücher lesen, dann ist es ja häufig so, dass wir uns mit der Lehre Jesus beschäftigen. Aber wir dürfen uns auch mit dem beschäftigen, was Jesus nicht gelehrt hat, sondern wie Jesus gelebt hat. Was hat Jesus gemacht? Und letztendlich geht es in diesem Vers darum, dass wir Jesus imitieren, dass wir uns angucken, was er macht, dass wir sagen, als Christen sind wir seine Schüler, sind wir Jünger. Das heißt, wir schauen auf Jesus, wie hat er gelebt, was hat er gemacht? Und dann versuchen wir das nachzumachen. Macht es vielleicht keinen Sinn, ja, im ersten Moment, wo du sagst, okay, Jesus sagt, okay, liebt eure Feinde. Ja, das macht für dich im ersten Moment keinen Sinn. Ja, aber du sagst, also Jesus sagt hier, vertraut euch meiner Leitung an. Das bedeutet, dass du das dann doch machst, was Jesus sagt, obwohl du das vielleicht nicht ganz verstehst und es einfach nachahmst, was Jesus macht, dass du ihn imitierst und dadurch wirst du Jesus ähnlicher und du wirst verändert und dadurch bekommst du dann das, was Jesus hier versprochen hat. Immer ein Stückchen mehr und mehr Ruhe. Du wirst liebevoller, du wirst freundlicher, du wirst mehr Frieden erleben, wenn du das tust, was Jesus sagt, wenn du das tust, was Jesus gemacht hat. Und dann wirst du diese tiefe Ruhe und diesen tiefen Frieden bekommen, den du in dein Leben, wonach du dich eigentlich sehnst. Dann brauchst du dir bei Amazon nicht mehr ständig was kaufen, um glücklich zu sein. Dann brauchst du dich nicht glücklich zu essen. Dann brauchst du nicht andere Dinge zu machen, um diesen Frieden zu haben, um dieses Glück zu haben, brauchst du dann nicht mehr, weil das macht nicht wirklich satt. Jesaja 55, super Vers, ja, wo Gott quasi sagt, kommt zu mir, und warum esst ihr von dem Brot, was nicht satt macht? Das heißt, warum macht ihr Dinge, die euch nicht satt und glücklich machen? Kommt doch zu mir und ich gebe euch das Brot, ja, ich gebe euch das Lebendige, ich gebe euch das, was ihr wirklich braucht. Und das ist die Einladung heute, die Jesus uns heute machen will, die Jesus dir heute geben will. Dass du ja auf Jesus blickst, von ihm lernst, ihm nachahmst, das machst, was er vorgemacht hat. Und dass du ihm da vertraust. Und Jesus verspricht hier und sagt, das Joch, was ich euch auferlege, also das, was ich von euch verlange, das ist nicht schwierig, das ist leicht. Andere Herren auf dieser Erde, in dieser Welt, verlangen viel mehr von euch. Ja, wer mal eine Netflix-Nacht gemacht hat, weiß das, wie anstrengend das ist. Und Jesus sagt, andere Herren sind herrscherisch. Ja, wenn du irgendwelche Süchte hast, da kannst du nicht einfach mit aufhören. Ja, Jesus sagt, ich bin demütig, von Herzen demütig, und ich herrsche nicht über euch, sondern ich gebe euch Freiheit. Ihr könnt entscheiden, was ihr macht. Ich biete euch das an und ich lade euch ein, mir zu folgen und wirklich das zu finden, was ihr braucht. Von Jesus lernen, das wollen wir die nächsten Wochen tun. Warum sollst du jetzt diesen Jesus vertrauen? Das ist dann die Frage, die mir so kam. Ne? Jesus behauptet hier was und auf einmal sollen wir diesen Jesus vertrauen. Warum ist er überhaupt vertrauenswürdig? Warum kann er überhaupt diese Behauptung aufstellen? Das ist ja schon krass, wenn du sagst, wenn jemand sagt, hier, ich habe hier das Patentrezept für euer Leben, ich habe den Sinn des Lebens gefunden, ist nicht 42, ja? Ich habe den Sinn des Lebens gefunden und ich gebe euch das, was ihr wirklich braucht. Und das ist tiefe innerer Frieden und Ruhe. Dieser tiefe Shalom. Und den kriegt ihr von mir, wenn ihr das macht, was ich mache. Es gibt ja verschiedene Religionen. Ne? Es gibt den Islam, es gibt Buddhismus, Zeugen Jehovas, was weiß ich, wen es alles so gibt. Und Jesus behauptet hier was, was ja auch andere behaupten. Warum soll ich jetzt Jesus hier vertrauen? Warum soll ich jetzt Jesus nachfolgen und das tun, was Jesus macht und Jesus sagt? Die Frage kam mir. Und klar, ich habe meinen Jesus lieb und vertrete natürlich Jesus. Aber für mich kam dieser Gedanke, weil Jesus der Einzige ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Weil wir müssen mal gucken, was hat Jesus für eine Behauptung aufgestellt? Jesus hat gesagt, ja, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ne? Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Also, dass nur Leute durch Jesus, also dadurch, dass sie wie Jesus, von Jesus lernen, wie Jesus werden, zum Vater kommen. Er hat behauptet, wenn du mit ihm unterwegs bist, dass du nicht stirbst. Dass du lebst, obwohl du stirbst, so muss man sagen. Dass du ewiges Leben hast, dass du Lebenfülle hast. Jesus ist meiner Meinung nach nur vertrauenswürdig, weil er nicht wie die anderen Religionsstifter oder Gründer tot ist. Überlegt mal, kennt ihr Religionsgründer, die noch leben? Außer die jetzt, keine Ahnung, vor ein paar Jahren jetzt was gegründet haben. Ne? Jetzt soll es ja auch mal wieder geben. Aber von den großen Religionen lebt auch keiner mehr. So, was machen wir Christen? Wir behaupten, Jesus lebt. Deswegen haben ja auch ganz viele Leute Probleme mit Jesus, weil wir behaupten, dass Jesus lebt. Deswegen scheiden sich auch die Geister an Jesus, weil Jesus lebt. Ich glaube, Jesus ist nur vertrauenswürdig, weil er lebendig ist, weil er heute noch lebt, weil er auferstanden ist von den Toten, was wir Ostern feiern. Und ich glaube, das macht letztendlich den Unterschied. Weil das, wenn du Jesus einmal erlebt hast, ja, wenn du den persönlichen, auferstandenen Jesus erlebt hast, dann wird dir das ganz klar, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Dann wird dir das ganz klar, dass das, was Jesus sagt, was wir in der Bibel lesen, keine Spinnerei ist. Weil du bist den Lebendigen begegnet. Du hast eine Jesus-Beziehung gehabt. Und das ist das, was viele Menschen heutzutage auch erleben. Den lebendigen Jesus. Jesus erleben. Und das wünsche ich dir, dass du dich ja auf diese Reise machst, den lebendigen Jesus zu erleben, dass Jesus dir begegnet, dass du dich, ja, dass du heute vielleicht diesen Gottesdienst, diese kurze Predigt als Meilenstein in dein Leben nimmst, als Punkt in dein Leben, wo du dich auf die Suche nach diesem lebendigen Jesus machst. Und ich verspreche dir, wenn du dich auf die Suche machst nach diesem lebendigen Jesus, dann wirst du ihn erleben. Dann wirst du sehen, dass es ihn gibt. Dann wird er sich dir offenbaren. Dann wirst du ihn spüren. Und wenn du diesen lebendigen Jesus erlebst und anfängst, ihm nachzufolgen, dann wirst du diese Ruhe erleben und in diese Ruhe kommen und wirklich das bekommen, was du wirklich brauchst, wonach sich dein Herz sehnt. Dieses Versprechen mache ich dir. Du kannst dich gerne bei mir melden, wir können gerne darüber reden, wir können uns gemeinsam auf diese Suche machen. Ja. Aber das ist es, was ich dir heute anbieten möchte und auch kann. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lieber Vater, du siehst, wie wir heute hier sind. Lieber Vater, du hast deinen Sohn gesandt, weil auf dieser Welt irgendwas schief ist, weil irgendwas schiefgelaufen ist, weil ja Menschen nicht liebevoll dir gegenüber sind, nicht liebevoll ja miteinander umgehen. Du siehst ja diese Katastrophen, diese Krisen, die wir in dieser Welt haben. Und du siehst, dass Krankheit herrscht und dass Tod herrscht. Und du hast uns nicht mit diesem Chaos allein gelassen, sondern du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, Jesus Christus. Und du hast ihn in diese Welt gesandt, ja, damit er ja Ordnung reinbringt, damit er da, wo Chaos herrscht, Ruhe reinbringt. Und das ist das, was wir brauchen, das ist, was meine Seele so sehr braucht, diese wirkliche Ruhe in diesem Leben. Diesen tiefen Frieden, den es nur bei dir gibt. Diese tiefe Erfüllung, die es nur bei dir gibt. Und Jesus, ich bitte dich, dass ja, jeder, der jetzt heute hier ist oder auch zuguckt und dieses Verlangen hat nach dieser Ruhe, nach diesem tiefen Frieden, nach dieser Gemeinschaft mit dir, dass du das schenkst, dass du dich offenbarst, dass du ja, uns einfach da begegnest, dass du uns dort abholst, wo wir gerade sind. Und dass wir lernen, nicht auf unsere Probleme zu schauen, nicht auf das zu schauen, was uns unterdrückt, nicht auf das Chaos zu schauen, sondern dass wir, wie wenn wir verloren sind, auf den Nordstern schauen, dass wir auf dich schauen. Und dass wir lernen, in dieser Welt umzugehen und zu leben, so wie du es möchtest, so wie ja, Jesus es getan hat. Weil es gut für uns ist, weil es gut ist für die Menschen und weil es dir Ehre bringt. Und Herr, du siehst, wer verstrickt ist in Hektik und in Stress und in den ja, Anforderungen dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du auch wirklich diese Momenten und Zeiten einfach der Ruhe schenkst, wo wir wirklich zur Ruhe kommen, wo unser Puls runtergeht, wo wir ein offenes Ohr für dein Reden haben, wo wir auch mit dem umgehen können, was in uns hochkommt, unsere Gedanken, Ängste, Gefühle. Und dass wir das dir abgeben können und dass wir, wenn wir das machen, merken einfach, dass du uns begegnest, dass du uns ja, Ruhe, Liebe und Freude schenkst. Ja, und so danke ich dir, dass du ja, uns begegnen willst. Ich danke dir, dass du ja, für uns bist und nicht gegen uns. Und ich danke dir, dass du der bist, der so unendlich lieb hast. Amen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten und ist den Tod gestorben, den wir verdient haben. Hört sich manchmal so floskelhaft an, aber ich finde, das ist eine super Zusammenfassung von dem, was Jesus gemacht hat, was Jesus gelebt hat, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat uns wirklich berührt mit seinem Leben, hat uns gezeigt, wir können einen Blick auf ihn werfen in der Bibel, wir können mit ihm ins Gespräch kommen im Gebet, in der Ruhe, in der Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus hat, als er dieses Leben gelebt hat, hat er uns eine Sache versprochen. Er hat gesagt, hier, ich lasse euch nicht alleine, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ja, und wie macht er das? Durch seinen Heiligen Geist. Ja, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist geschickt. Und der Heilige Geist lebt in uns. Deswegen sind wir quasi alle Christen connected durch den Heiligen Geist und mit Gott. Und dann hat Jesus uns versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und das ist auch so ein Strohhalm, so eine Hoffnung, die ich habe. Ja, dass das, wie die Erde gerade ist, wir versuchen sie ein Stück weit besser zu machen, wir versuchen einen Unterschied zu machen. Überall dort, wo du hingehst als Christ, kommt Reich Gottes in diese Welt und Reich Gottes wird da gelebt. Manchmal besser und manchmal schlechter, aber so ist das. Und wir merken, es ist noch nicht perfekt, es fehlt noch ein Stück. Es ist noch nicht ganz da, aber es ist da, aber noch nicht ganz da. Und wir sehnen uns nach der Vollendung, genau wie wir uns nach der vollendeten Ruhe sehnen in unserem Leben. Und wir sehnen uns danach. Und Jesus hat uns versprochen, eines Tages komme ich wieder. Und dann bringe ich die perfekte Ruhe. Und dann bringe ich die perfekte Veränderung. Und dann mache ich alles geil, alles heil und alles gut und alles gesund. Und genau das feiern wir heute beim Abendmahl, dass wir ja darauf warten, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass wir wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und als Jesus das Abendmahl gefeiert hat, dann hat er ja das Brot genommen, was sein Körper darstellt. Und er hat mit seinen Jüngern dieses Abendmahl gefeiert und hat gesagt, hier, das ist ja sein Leib, was gebrochen wird. Ja, für die Sünden der Welt. Und wenn du ja das glaubst, dass Jesus dein Herr und Retter ist, dann möchte ich heute einladen, das Abendmahl mit zu feiern. Und du kannst gleich das Abendmahl nehmen und ich möchte dich um eine Sache bitten vorher. Komm zur Ruhe. Nimm dir Zeit. Zeit für deinen Herrn und Retter. Zeit für deinen Erlöser. Nimm dir Zeit. Nimm dir Ruhe. Und dann, wenn du meinst, es ist gut für dich und es ist richtig und es ist der richtige Zeitpunkt, dann ess das Brot. Und dann trink den Traubensaft, der auch ein Zeichen ist für das Blut, was Jesus vergossen hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus uns gereinigt hat von aller Sünde, von all dem Bösen, was wir und all dem Schlechten, was wir getan haben, von all dem Guten, was wir nicht getan haben und von all dem Schlimmen und Schlechten, von der ganzen Sünde, die uns Menschen angetan haben. Davon hat uns Jesus auch reingewaschen. Also nimm dir Zeit für deinen Herrn und Retter. Komm zur Ruhe und dann nimm das Abendmahl. Nimm Brot und Wein. Und dann nimm dir einfach Zeit dafür.